Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute Morgen möchte ich uns ein kleines Stück mit auf einen Berg nehmen. Warum auf einen Berg? Erstens hat man meistens von einem Berg, wenn das Wetter klar ist, eine schöne Aussicht. Ich weiß nicht, wer unter uns vielleicht so ein Bergwanderer ist oder Bergsteiger, was ihn so motiviert, so was auf sich zu nehmen, so einen Berg hochzukraxeln. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch damit mit zusammenhängt, dass es einfach schön ist, durch die Natur zu gehen, die Ruhe zu genießen und dann diesen Ausblick, der da am Ende auf einen wartet. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen Berg wirklich hochzuklettern, wenn, dann hat mich eine Gondel hochgebracht, was auch schon eine Überwindung war, denn ich habe Höhenangst. Und wenn die da so freischweben, da über den Boden dahin zieht, manchmal nicht ganz so dicht am Boden, dann kommt man auch da schon bei ins Schwitzen. Also, die Mühe lohnt sich. Aussicht, Ruhe, die Erhabenheit der Natur, dem Himmel ein Stückchen näher und wenn man Glück hat, die Wolken sogar unter einem. Wenn so gerade so Dunstwolken aufsteigen morgens früh, und man ist oben auf dem Berg, dann kann das schon mal sein, dass man über den Wolken ist. Unser Thema heute Morgen ist die Verklärung Jesu. Und wo ist die passiert? Natürlich auf einem Berg. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. In Matthäus 17 lesen wir davon. Die Verse 1 bis 9 möchte ich euch uns heute Morgen so ein bisschen näher bringen. Was uns das wohl sagen könnte. Letzten Sonntag, da hat der Samuel von einer Stoppzeit gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Moment, den wir jetzt gleich hier vor uns haben, dass das vor allen Dingen für drei Jünger, die da mitgegangen sind, so eine Art Stoppzeit gewesen ist. Und was war passiert? In Matthäus 16, da hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen und sie mal aufgeklärt über das, was eigentlich seine Mission war und ist. Davon gesprochen, dass er sterben wird, dass er ans Kreuz gehen wird. Und er hat ihnen vorgerechnet, dass es was kostet, ihm zu folgen. Dass das nicht mal eben so Spaß ist, Jesus hinterherzulaufen. Und wer die Begebenheit kennt, der weiß zum Beispiel, dass Petrus da ganz aufbrausend war und sagt, Herr, nein, das passiert dir nicht, lass das mal sein. Und Jesus zu ihm sagen musst du, geh hinter mich, Satan. Vielleicht hat diese Situation die Jünger auch ein bisschen verunsichert. Wie viele Lebenssituationen begegnen wir, wo wir unsicher werden in dem, was wir glauben und in dem, was wir vielleicht tun oder tun sollten für Gott? Wie ist das, wenn wir merken, dass es nicht so toll ist, Jesus hinterherzulaufen, weil es Anfechtungen bringt, weil es Menschen dazu bringt, uns in irgendeine Ecke zu stellen? Und wenn man diesen Ausblick hat, wie jetzt die Jünger, die sehen, die hören mussten, ja, jetzt laufen wir jemandem hinterher, der hat uns irgendwas gesagt von Welt verbessern und Menschen fischen. Und jetzt erzählt er uns, ja, er wird sterben. Und das kostet was, was wir hier machen. Dann kann man schon mal ins Grübeln kommen. Und nun nimmt Jesus drei dieser Jünger mit sich auf einen Berg. Matthäus 17, ab Vers 1. 6 Tage später, nach dieser vorhin geschilderten Begebenheit, nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Spannende Geschichte, zumindest für diese drei Jünger. Erstmal die Mühe, jetzt diesen Berg hochzugehen. Die Bibel spricht nicht davon, welcher Berg das war. Scheint nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Aber das, was dort passiert auf diesem Berg, das ist eigentlich phänomenal. Und ich glaube, dass so manch einer von uns sich wünschte, er hätte mal so eine Begegnung mit Jesus. Denn was passiert hier? In diesem Moment der Ruhe und der Gegenwart Jesu, da offenbart Jesus sich. Er offenbart sich als der, der er wirklich ist. Vorhin, vor 6 Tagen, da hat er ihnen als Mensch geschildert, was auf ihn zukommt. Da kann man noch so sagen, ja, okay, will Gottes Sohn sein, aber ja, man weiß ja nicht so genau. Jetzt müssen sie das sogar sehen. Und sie dürfen das sehen, dass er Gottes Sohn ist. Sein Ansehen verändert sich. Ich meine, man kann schon mal so Science-Fiction-Filme gucken, da verändern sich Menschen auch ganz, oder Gestalten verändern sich ganz komisch. Aber hier wird jemand strahlend, leuchtend wie die Sonne. Und das muss etwas Gewaltiges gewesen sein für diese 3 Jünger. Und wer ist noch da? Plötzlich kommen da 2 Gestalten aus dem Alten Testament, die waren den Jüngern mit Sicherheit bekannt. Ob sie vom Aussehen her das erkannt haben oder ob Jesus ihnen das hinterher erzählt hat, ich würde mal eher das Zweite schätzen. Da waren Mose und Elia. Warum gerade diese beiden jetzt in diesem Moment? Also zum einen waren das auch 2 Männer, die hatten Bergerlebnisse gehabt. Mose und Elia. Mose hat die Gesetzestafeln bekommen. Elia war auf einem Berg, weil er niedergeschlagen war und hatte dort eine Begegnung mit Gott, die ihn wieder aufgebaut hat. Aber noch etwas ganz anderes. Im 5. Buch Moses, da spricht Mose davon, dass der Herr, euer Gott, einen Propheten wie ihn, wie Mose einsetzen wird, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Das hatte Mose prophezeit. Und am Ende des Alten Testaments, in Maleachi 3, Vers 23, das ist der vorletzte Vers im Alten Testament, und dann war eine ganz lange Zeit nichts mehr von Gott zu hören, da wird gesagt, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. 2, wir haben heute Morgen schon davon gesprochen, Meilensteine. 2 Meilensteine, die dort den beiden vor Augen geführt werden. Die sprechen jetzt mit Jesus. Und ist es nicht so, dass wir manchmal diese Momente der Ruhe, der Besinnung brauchen, damit wir eine Begegnung mit Jesus haben und einfach die Erfahrung machen, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, mit dem Sohn Gottes? Dass wir einfach mal unser Leben aus der himmlischen Perspektive ansehen dürfen? Und dass das vielleicht dann auch unser Denken verändert. Ihr dürft gerne mal zu Hause Psalm 73 lesen, ein Psalm von Asaf, von dem König Asaf. Der beginnt seinen Psalm sehr klagend als Mensch, aus der Perspektive eines Menschen. So wie wir sicherlich auch das ein oder andere Mal denken und auch in unserem Leben dann verzagen. Und plötzlich nimmt er eine andere Position ein und blickt aus der Richtung Gottes, mit Gottes Augen sehen. Es gibt ein Lied, da geht es auch darum, dass wir mit Gottes Augen sehen. Und plötzlich nimmt er wahr, was es eigentlich heißt, an Gott zu glauben und darauf hoffen zu dürfen und daran glauben zu dürfen, eines Tages bei ihm zu sein. Und genau das passiert hier in diesem Moment auf dem Berg. Jesus zeigt seinen Jüngern die Herrlichkeit als Sohn Gottes. Und das wird durch die Stimme Gottes bestätigt. Vers 4. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das. Wenn du willst, baue ich 3 Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Die Jünger erleben hier gerade etwas Besonderes. Eine neue Zeitrechnung beginnt. Das Alte, das Gesetz, war abgeschlossen worden. Dafür stehen diese beiden Männer, Mose und Elia. Und das Neue beginnt. Der Herr Jesus Christus, der für unsere Sünden ans Kreuz gehen wird. Das wird den 3 Jüngern hier so offenbart. Und dieser unglaubliche Moment, der, wir können es uns wahrscheinlich nicht vorstellen, aber versuchen wir es mal ein bisschen, den möchte Petrus festhalten. Wahrscheinlich habt ihr in eurem Leben auch sicherlich den ein oder anderen Moment gehabt, den würde man gerne einfrieren, ist eigentlich doof, weil es soll ja nicht kalt sein, aber festhalten, konservieren und daran verharren, weil es einfach so ein besonders schöner Moment ist. Und davon stehen so ein bisschen, also für mich zumindest, so diese Hütten, Räumlichkeiten, sesshaft sein, festhalten. Wenn man den Lebensweg Petrus etwas weiter begleitet, wir haben gerade das Lied gesungen, den Refrain dreimal noch verleugnet, dann wissen wir, dass er diesen Moment irgendwie doch nicht so richtig festgehalten hat, zumindest nicht in seinem Herzen oder zumindest nicht für diesen Moment. Er ist sehr impulsiv. Das, was hier aus dem Ausdruck kommt, ist so seine Impulsivität. Hütten bauen, festhalten, was tun, was machen. Bei der Ergreifung Jesu, dem Soldaten das Ohr abhauen, sein Schwert gleich ziehen. Jesus verleugnen, als es dann drauf ankommt. Puh. Und er hat erlebt so einen Moment. Und doch ist es kein Moment, den man festhalten kann und den man vielleicht auch gar nicht festhalten soll, aber der einen weiterführen darf. Nicht das, was wir denken, tun zu müssen, Hütten bauen, wie jetzt hier der Petrus, sondern das, was Jesus sagt, was sein Wille ist, das dürfen wir tun. Jakobus 1, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ist es nicht so, dass der Einfluss, dem wir von außen begegnen, die sozialen Medien, die Meinungen anderer, sich auch auf unser Denken und damit auch auf unser Verhalten auswirken? Es sind so viele Stimmen um uns herum, die uns vielleicht verunsichern, die uns verführen wollen, die uns auf jeden Fall beeinflussen in irgendeiner Form. Gerade als Teenager besteht man in der großen Gefahr, dass viele wollen einem irgendwas Gutes und Tolles sagen und zeigen, was man am besten macht. Und dann ist es gut, wenn man sich eine gute Grundlage schafft, die einem Wissen über das mitgibt, was die Bibel uns sagt. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben, sondern das, was der Herr uns sagt, das darf und soll in unser Herz gehen. Lukas 8. Niemand würde eine Lampe anzünden und dann etwas darüber stülpen oder sie unters Bett stellen. Nein, Lampen werden da aufgestellt, wo jeder, der hereinkommt, sie sehen kann. Denn alles, was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden, sodass alle es sehen können. Deshalb achtet auf das, was ihr hört. Dem Menschen, der für meine Worte offen ist, wird eine noch tiefere Einsicht geschenkt werden. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Und das, denke ich, das soll uns diese Begebenheit einfach zeigen. Darum stopp. Innehalten. Eine Begegnung mit Jesus haben. Ihn sehen in seiner Herrlichkeit und in seiner Heiligkeit, in seiner Größe und in seiner Allmacht als Sohn Gottes. Und das hier bestätigt wird durch Gott selbst, der kommt und den Jüngern sagt, Moment, nicht Aktivismus, an dieser Stelle nicht Aktivismus, sondern innehalten, ruhig werden und hören, was Jesus euch zu sagen hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Und dann dürfen wir erschrecken. Vielleicht auch zu Tode erschrecken und aufs Angesicht fallen über diese Erhabenheit, die uns da begegnet. Diese Angst beruhte natürlich noch auf der Basis des Alten Testamentes, wo man wenn man eine Begegnung mit Gott hatte, so nah, das hatte irgendwie den Geschmack des Todes an sich. Denn Gott konnte niemand ansehen, ohne dass er sterben musste. Aber sie haben ihn jetzt hier nicht gesehen. Sie sind auf ihr Angesicht gefallen und haben sich gefürchtet. Wenn wir von uns aus nicht innehalten können, dann muss Gott vielleicht manchmal die Reißleine ziehen und sagen, so, stopp. Alle vier Räder müssen stillstehen beim Stoppschild. Es reicht nicht aus, das als erweiterte Vorfahrt-Achtenschild zu gebrauchen und schnell den Blick zu riskieren und weiterzurollen. Die Straßenverkehrsordnung, und der Samuel hat es letzte Woche ja auch gesagt, stehen. Mindestens, was war es, 3 Sekunden. Stehen heißt, dass die Räder sich nicht mehr bewegen. Und das ist manchmal so schwierig in unserem Alltag, der so bewegt ist. Jeden Tag habe ich ein Stoppschild auf meinem Weg. Ja, ein Stoppschild. Und dann das Auto zum Stehen zu bringen, wirklich zum Stillstand zu bringen, wo man schon sieht, da kommt jetzt eine ganze Kolonne Autos und ich könnte doch noch. Stopp. Stopp. Nicht mehr bewegen. Nicht mehr durchrollen und weiterfahren. Und manchmal ist diese Stille, dieses Innehalten vielleicht auch unangenehm in unserem Leben. Vielleicht empfinden wir es als unheimlich. Seid ihr vielleicht schon mal in einer Situation gewesen, wo man untereinander ist und keiner sagt ein Wort? Was empfindest du dabei? Unangenehme Stille? Es fällt uns schwer, still zu sein. Und der Welt fällt es unglaublich schwer. Da muss immer irgendwas sich bewegen, irgendwas vorangehen, irgendwas an Musik in unsere Ohren eindringen oder irgendwelche Stimmen müssen da immer irgendwo sein. Es darf keine Stille herrschen. Aber genau das möchte Jesus uns hier zeigen, Gott uns hier zeigen. Zur Ruhe kommen, innehalten, stille werden und auf Jesus hören. Ihn besser kennenlernen. Das funktioniert nur dann, wenn ich mich mal zurücknehme und mal still werde. Bei allem, was mich immer in Bewegung hält. So wie den Petrus. Ich glaube, das war so einer, der konnte nicht still sein. Der musste immer irgendwas reißen, irgendwas machen. Aber hier an dieser Stelle, da zeigt ihm Gott, Petrus, jetzt ist der Moment der Ruhe. Und dann passiert etwas Wunderbares. Diese herrliche Stimmung ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt können wir sagen, okay, schade. Aber jetzt kommt Jesus. Vers 7, da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Als sie den Berg wieder hinunterstiegen, befahl Jesus ihnen, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jetzt gleich in der darauffolgenden Situation können die Jünger jetzt zeigen, ob sie diesen Zuruf Gottes verstanden haben. Jetzt spricht Jesus mit ihnen und sie können zuhören. Was macht Jesus? Kommt er jetzt zu ihnen und sagt, hey, was habt ihr jetzt? Habt ihr den ganzen Moment versaut? Das ist so unser Denken. Wenn irgendwas nicht mehr so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wo alles das, was wir uns überlegt haben, nicht mehr da ist, dann ist alles nichts. Ja, mein Sohn, wenn er nicht das kriegt, was er sich so überlegt hat, dann ist am Abend der Tag irgendwie gelaufen. Es war kein schöner Tag. Obwohl alles vorher andere war super toll, aber jetzt ist ein Moment, wo nicht das ist, was er sich vorgestellt hat. Also es war kein schöner Tag. Und ich glaube, es geht uns oft auch so. Das alles, was wir erleben durften, was wir erlebt haben, was toll war, verliert sich in dem einen Moment, wo es mal nicht das ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Nein, Jesus ist da anders. Für ihn war die Situation schon erledigt. Wahrscheinlich war es genau das Ziel, was er im Auge hatte. Und er geht zu ihnen, steht auf, ihr braucht keine Angst zu haben. Ja, wovor Angst haben? Gott? Wie ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich schon, weil eine Gottesbegegnung hat die Menschen immer in Furcht versetzt und wahrscheinlich tut es heute auch noch. Gott zu begegnen bedeutet als Mensch, als sündiger Mensch, der Tod. Und hier kommt Jesus, der ihnen vorher gesagt hat, dass er für die Sünden der Menschen sterben wird, kommt jetzt zu ihnen und bestätigt das, indem er ihnen sagt, steh auf, ihr braucht keine Angst zu haben. Keine Angst davor zu sterben, weil ihr sündige Menschen seid. Keine Angst mehr vor Gott zu haben, weil ihr fehlbar seid. Wenn ihr auf mich hört, wenn ihr mir glaubt, wenn ihr mir vertraut, dann dürft ihr aufstehen, dann dürft ihr vor Gott stehen. Er, unser Herr Jesus Christus, geht für unsere Sünden ans Kreuz und er nimmt das Gericht Gottes. Wir haben gelesen, Malachi 3,23, der Tag des Herrn, der große und schreckliche Tag, der da kommt, hat für diesen Menschen, für den Menschen, der an Jesus glaubt, nicht mehr diese schreckliche Bedeutung. Und er geht jetzt mit ihnen wieder den Berg hinunter. Er lässt uns nicht einfach laufen. Jesus ist da und geht mit uns in unseren Alltag, mit uns in unsere Lebenssituation. Und er möchte unsere Lebenszeit unterstützen und uns Kraft geben, auch das, was an Last auf uns liegt, zu tragen. Sein Wunsch ist es, dass wir ihm glauben und dass wir ihm vertrauen in dem, was er mit uns vorhat. Und deswegen ist es so wichtig, bei all dem, was auf uns eindringt, an Stimmen, an Vorstellungen, an Meinungen, dass wir auf ihn allein hören. Und das dann nicht dabei belassen, sondern dann aufstehen und gehen. Wo geht es denn hin, den Berg wieder runter? Hört sich so negativ an, nach unten, Berg runter. Keine schöne Aussicht mehr, keine tollen Erlebnisse mehr. Wieder das ganze Elend vor Augen. Genau das passiert nämlich jetzt hier. Wo die jetzt den Berg runtergehen, wo kommen sie hin? Genau ins Elend. Da ist ein Mann unten am Berg. Die anderen Jünger sind bei ihm, haben versucht, einen bösen Geist aus seinem Sohn irgendwie rauszukriegen. Und es hat nicht funktioniert. Wer erwartet sie da unten? Ihr Nächster. Kennen wir irgendwie so einen Spruch, ja? Wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Genau der ist da unten, unser Nächster. In seiner Not. Und Jesus spricht in Vers 17, ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Harte Worte plötzlich da unten für die anderen Jünger. War das jetzt irgendwie zweite Klasse Jünger, weil die nicht mit auf den Berg durften und so ein tolles Erlebnis haben? Ich glaube, das hat keine Bedeutung an der Stelle. Ob die jetzt unten waren oder die mit war, oben waren, denen geht es im Endeffekt auch nicht besser. Das ist das, was Jesus sich so sehr wünscht, dass wir glauben und dass wir ihm vertrauen. Und er will uns tragen und er will uns führen. Aber er muss uns auch manchmal vielleicht sagen, wieso kriegst du es nicht hin? Und dann, in der Elberfelder Übersetzung, in dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, in der Neues Leben Übersetzung, kommt das nicht zum Ausdruck. In der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, dass dieser Geist nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden kann. Gibt uns das nicht nochmal so ein Fingerzeig dafür, dass manche Sachen im Leben einfach in der Stille passieren, dass wir uns zurücknehmen, dass nicht wir die Aktiven sind? Hört sich für eine aktive Gesellschaft und eine aktive Gemeinde ein bisschen schlimm an, ja? Aber nein, es ist wirklich so. Wir brauchen, und ich meine, dass der Samuel das auch so ein bisschen zum Ausdruck hat, wir brauchen diesen Moment der Ruhe und der Stille, um daraus das zu schöpfen, was uns befähigt, überhaupt den Alltag in seinen Situationen und den Aufgaben, die dort anstehen, auch zu bewältigen. Wer sich noch mal ein paar Wochen zurück erinnert, da hatte ich das Thema, erinnere dich, wer du bist. 2. Petrus war das. Und da schreibt Petrus, dieser ungeduldige Petrus, der immer voranprescht. von dieser Begebenheit, die ihn so beeindruckt hat. Doch, das hat Spuren hinterlassen in seinem Leben, diese Begegnung mit Jesus dort auf dem Berg. Vers 17 hieß es 2. Petrus 1. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Bis auf den Tag, an dem Christus erscheint. Das hat Spuren hinterlassen. Er hat Vertrauen gewonnen in dem, was Jesus zu sagen hat. Und er bekräftigt das in seinem Brief, dass wir hören, dass wir darauf achten, auf die Worte, die wir hören, und dass wir sein Wort, Gottes Wort, zu uns nehmen. Noch ein kleines Beispiel so zum Ende hin. Aus einem Kinderbuch meines Sohnes. Er ist begeisterter St. Martin-Erleber. Also das Buch kann man ihm hin und her lesen und er geht gerne zu diesen Anspielen, wo dann das echte Pferd kommt und der St. Martin auf seinem Pferd sitzt. Und da gibt es so eine Begebenheit, die hat mich da so stark daran erinnert. Da ist diese Situation, dass er seinen Mantel geteilt hat mit diesem armen Mann dort vor dem Dorf. Und jetzt liegt er in der Nacht in seinem Bett, in der Ruhe, in der Stille und träumt von Jesus. In der Nacht träumt Martin von Jesus. Er trug den halben Mantel, den Martin dem Bettler geschenkt hatte. Jesus lächelte und sagte: Das, was du für den armen Mann getan hast, hast du auch für mich getan. Am nächsten Tag wachte Martin auf und wusste sofort, dass er kein Soldat mehr sein wollte. Er wollte von nun an zu Jesus gehören und den Armen helfen. Vielleicht kann so ein Bergerlebnis tatsächlich auch ein Gesicht, ein Traum in der Nacht sein. In der Ruhe, in der Stille, da wo Gott zu uns sprechen kann, wo er mal das übertönen kann, was uns sonst so beeinflusst und uns so in Bewegung hält. Und da kann er vielleicht für uns die Weichen stellen, was unser Leben denn eigentlich soll, was eigentlich unsere Aufgabe ist, für jeden Einzelnen. Und das, was Jesus möchte, das ist das, was Petrus auch erlebt hat und in 2. Petrus 6 zum Ausdruck bringt. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Petrus hat das wohl gelernt. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Das ist der Weg Gottes. Innehalten, zur Ruhe kommen, hören auf das, was Gott sagt, aufstehen und gehen. Wohin? Zum Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dadurch kommt Jesu Herrlichkeit und Heiligkeit in unserem Leben zum Ausdruck. Ist das nicht etwas Wunderbares? Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Das kann der Weg dahin sein, dass auch wir anfangen zu strahlen. Vielleicht nicht so rein weiß, wie uns die Waschmittelwerbung das uns immer wieder zeigt und sagt, keine Ahnung, wie lange gibt es schon Werbung im Fernsehen. Eigentlich, die Wäsche müsste heute so leuchten wie, ich weiß nicht wie, aber jedenfalls immer doller, immer leuchtender. Und das ist das, was die Erkenntnis von Jesus, die in unser Herzen dringt, uns bringt, dass wir immer mehr strahlen und dadurch auch unser Leben ausstrahlen. Höre ich auf die Worte Jesu und stehe dann auf und gehe? Erkenne ich ihn immer besser und kann dann ein sinnvolles, auf andere Menschen ausstrahlendes Leben führen? Eigentlich dürfte ich nicht hier vorne stehen, das müsste jemand anders zu mir sagen. Aber es war jetzt nun mal wohl meine Aufgabe, das zu tun, uns das zu sagen. Ich wünsche es uns, dass wir solche sind, die hören, die innehalten, aber die auch bereit sind, aufzustehen und zu gehen und davon selbst wieder zu profitieren, weil in der Erkenntnis Jesu wir das erleben dürfen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ich wünsche uns das und dass Gott uns dabei hilft, jetzt in der vor uns liegenden Woche, und dass es auch euch als scheidende Teenager aus der Teenie-Stunde in eurem Leben zum Ausdruck kommt, dass Gott an eurer Seite ist und euch hilft, für ihn ein Werkzeug zu sein. Ich würde gerne auch mit uns zusammen beten und bitte euch aufzustehen. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen Danke sagen, dass du mit uns gehst, mit auf den Berg, um zu zeigen, wer du bist, dass du der Sohn Gottes bist und über alles stehst und alles in deiner Hand hältst und dass wir auf dich hören dürfen. Aber du siehst auch, wie der Alltag uns in Beschlag nimmt und unsere Ohren voll sind von allem Möglichen, was auf uns eindringt. Dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass wir die Ruhe finden. Nicht, dass du uns erst innehalten musst mit Zwang, sondern dass wir das auch freiwillig lernen, innezuhalten, uns Momente im Alltag freizuräumen, in denen du zu uns reden kannst. In der Stille, in der Ruhe, in der Entspanntheit, dass wir bei dir sicher sind. Wir preisen dich und danken dir, dass du uns das zeigst und dass du mit uns ein Leben leben willst, das dich ehrt und das zu unserem Segen ist. So befehlen wir uns dir an, und diese vor uns liegende Woche, bitten dich um Kraft, auch für die, die krank sind, die in Not sind, stehe du ihnen zur Seite und halte du uns ganz fest an deiner Hand. Amen. Amen.